HR Info. Hessen.
In Deutschlands Grundschulen unterrichten immer mehr Quereinsteiger, die oft keine pädagogische Ausbildung haben. Sie werden dennoch als vollwertige Lehrer eingesetzt. Eine Journalistin des Hessischen Rundfunks hat jetzt den Selbstversuch gewagt. Sie hat sich an einer Schule als Lehrkraft beworben und wurde prompt eingestellt. Welche Erfahrungen sie dabei machte und wie Hessens Politik auf das Experiment reagiert hat, das erfahren Sie jetzt in der Sendung HR Info Hessen mit Anna Magel. In Deutschland herrscht Lehrermangel, vor allem an den Grundschulen. Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung gibt es bundesweit bis zum Jahr 2025 rund 26.300 Lehrer zu wenig. Um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten, werden immer mehr Quereinsteiger ohne pädagogische Ausbildung eingesetzt. Viele von ihnen unterrichten zum ersten Mal in ihrem Leben. Ungelernte unterrichten dort, wo die Grundlage für das weitere Lernen gelegt wird. Meine Kollegin Petra Boberg hat es selbst ausprobiert. Sie hat 11 Wochen lang an einer Grundschule in Wiesbaden unterrichtet. Von heute auf morgen Lehrerin. Es sind Erfahrungen aus erster Hand.
Ich finde es schon aufregend, jetzt dahin zu gehen. Und ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich kenne die Kinder nicht, ich kenne die Lehrerin nicht.
11 Wochen werde ich an einer Grundschule in Wiesbaden unterrichten. 34 Nationen, 95% Migrationshintergrund. Eine sogenannte Brennpunktschule. Viele Kinder haben einen besonderen Förderbedarf. Meinen Stundenplan habe ich schon. 6 Stunden in der 1E, 22 Kinder. Ich unterrichte Musik- und Sachunterricht. Hinzu kommt Deutsch in der 4D vor weiteren 23 Schülern. Einige soll ich lieber im Blick behalten, hat mir die Klassenlehrerin in einem Vorgespräch geraten. Manche seien respektlos und aggressiv, aber sonst sehr dankbar. Einfach klingt es wirklich nicht, denn niemand hat mich vorbereitet auf meine neue, verantwortungsvolle Rolle. Nicht mal ein kurzes Seminar wurde mir angeboten. Zum Beispiel darüber, wie man unterrichtet oder wie man eine Klasse ruhig bekommt. Trotzdem bin ich optimistisch.
Was soll passieren? Ich schaff das. Ich krieg das hin.
Vor 3 Wochen habe ich mein erstes Bewerbungsgespräch mit der Direktorin Verena Böhm geführt, in ihrem Büro. Mein Lebenslauf, die Geburtsurkunde, ein polizeiliches Führungszeugnis und meinen Universitätsabschluss vorgelegt. Ein Magister in Germanistik. Doch reicht das aus, um Grundschulkinder zu unterrichten?
Ach du Gott, wem gehört die Flasche auf dem Fußboden? Warum liegt die da? Da hat die nichts zu suchen. Spielsachen jetzt bitte wieder einstecken. Gabriel, kannst du dich hinsetzen? Jaden, warum stehst du am Waschbecken?
In meiner ersten Unterrichtsstunde stehe ich sofort alleine vor der Klasse 1E. 22 Kinder. Keins interessiert sich für mich. Einige laufen rum, schubsen sich, schießen Bälle durch die Klasse. Das ist viel schwieriger, als ich dachte. Keiner hört mir zu. Der eine isst, eine trinkt, ein anderer muss aufs Klo. Darf ich das erlauben? Eine Lautstärkeampel hängt neben dem Smartboard. Sie misst den Geräuschpegel. Sie leuchtet dunkelrot. Mein Kopf brummt. Ich lasse es mir nicht anmerken. Äußerlich zeige ich mich souverän, innerlich aufgewühlt.
Es ist eigentlich der Sprung vom 10-Meter-Brett in ein nicht geheiztes Schwimmbad. Und man ist im Wasser und erstarrt erstmal. Also am ersten Tag hatte ich wirklich so eine Fassungslosigkeit, weil ich dachte, das kann doch gar nicht sein.
Inhalte, darum geht es noch gar nicht. Nur darum, dass ich meine Schüler kennenlerne, dass ich überlebe.
Ich habe große Hochachtung vor der Herausforderung und ich merke, ich habe das Wissen nicht. Und deswegen stoße ich an meine Grenzen.
Worauf habe ich mich nur eingelassen? Morgen habe ich die 1E in Musik. Was mache ich da nur?
HR-Inforeporterin Petra Boberg hat 11 Wochen lang an einer Grundschule unterrichtet und das als Quereinsteigerin, also ohne pädagogische Ausbildung. Auf diesen Selbstversuch gab es sogar Reaktionen aus dem Hessischen Landtag. Wie die ausgefallen sind, berichtet unsere landespolitische Korrespondentin Andrea Löffler.
Das Thema Lehrermangel ist im Hessischen Landtag schon länger Gegenstand der politischen Debatte. Auf der einen Seite beharrt das Kultusministerium auf seinem Standpunkt, es gebe in Hessen gar keinen Lehrermangel. Auf der anderen Seite fordert die Opposition seit Monaten einen solchen schnellstens zu beseitigen. Laut HR-Recherche werden bis 2025 fast 2000 Lehrer an hessischen Grundschulen fehlen. Die Opposition fühlt sich durch die HR-Recherche in ihrer Kritik am Kultusministerium bestätigt. Christoph Degen, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.
Das überrascht mich nicht, weil der Lehrermangel sich schon länger immer wieder bestätigt hat und gerade vor dem Hintergrund, dass ja auch einiges geplant ist, allein der Ausbau der Ganztagsangebote mit dem Rechtsanspruch ab 2025, wundert mich das gar nicht, dass da doch so ein großer Mangel vorhergesehen wird.
Auch bei der Linken im Hessischen Landtag überrascht die Zahl der fast 2000 fehlenden Grundschullehrer bis 2025 niemanden. Die bildungspolitische Sprecherin der Linken, Elisabeth Kuhler.
Also der Lehrermangel in Hessen ist hausgemacht und schon unsere Studie von der Fraktion der Linken im Hessischen Landtag hat 2018 den frappierenden Mangel an Lehrkräften in Hessen dargelegt. Vor allen Dingen ist es eben der Grundschul- und der Berufsschulbereich, den auch die Studie beleuchtet hat, wo der Lehrermangel am deutlichsten ist. Und das hat ja jetzt nochmal diese Prognose bestätigt.
Und auch die FDP fühlt sich durch die HR-Recherche in ihrer Kritik an der Landesregierung bestätigt. Der bildungspolitische Sprecher Moritz Promny.
Wir begleiten das ja jetzt schon seit Jahren kritisch und die Zahlen sind für uns alarmierend. Seit Jahren sind wir da hinterher und wollen erfahren, wie die Zahlen genau aussehen. Jetzt solche Prognosen zu hören, bestätigen ja die schlimmsten Befürchtungen.
Weil deutschlandweit so viele Lehrer fehlen, ist laut HR-Recherche in den vergangenen 10 Jahren der Anteil neu eingestellter Quereinsteiger an öffentlichen Schulen deutschlandweit von unter 3% auf 13% gestiegen. In Hessen hatten im Oktober 2018 insgesamt 6.300 Lehrkräfte keine abgeschlossene Lehrerausbildung. An hessischen Grundschulen unterrichten derzeit 1.500 Lehrkräfte ohne pädagogische Fachkenntnisse. Das sind 10% aller Grundschullehrer. Petra Boberg aus der hr-Info-Redaktion hat den Selbstversuch gemacht. 11 Wochen lang unterrichtete sie als Quereinsteigerin an einer hessischen Grundschule, ohne je pädagogisch dafür ausgebildet worden zu sein. Das gehe gar nicht, kritisiert Elisabeth Kuhler von der Linken.
Ja, auf gar keinen Fall. Das berichten ja sehr viele Schulen und auch viele Kolleginnen und Kollegen, die das aus ihren Schulen kennen, wo dann Quereinsteiger kommen und das genauso abläuft. Das Problem ist so ein bisschen, dass das Kultusministerium behauptet, es gäbe es nicht. Also das ist wirklich absolute Realitätsverweigerung.
Auch für Christoph Degen von der SPD ist das kein Zustand. Gerade die ersten beiden Grundschuljahre seien entscheidend für den weiteren Bildungsweg von Kindern. Lesen, Schreiben und Rechnen seien schließlich die Grundlage allen Lernens. Und diese Basiskompetenzen müssten auch durch qualifizierte Lehrkräfte vermittelt werden.
Deswegen ist es ganz wichtig, wirklich den qualifizierten Quereinstieg auszubauen. Das heißt Programme für Leute, die keine pädagogische Ausbildung ursprünglich haben, aber ein Studium in einem Fach oder ähnlich, und denen wirklich eine Weiterbildung anbieten, damit sie wirklich darauf vorbereitet sind, gerade in der Grundschule pädagogisch zu arbeiten.
Kritik auch von der AfD. Sie sähe am liebsten überhaupt keine Quereinsteiger. Um das zu erreichen, müsse der Lehrerberuf wieder attraktiver werden. Erreicht werden solle das, indem Lehrer von Aufgaben wie dem Integrieren und Inkludieren entlastet werden sollen.
Was die hessische Politik zum Thema Lehrermangel an Grundschulen zu sagen hat, darüber informierte unsere landespolitische Korrespondentin Andrea Löffler. In den vergangenen 10 Jahren ist der Anteil der Quereinsteiger an öffentlichen Schulen deutschlandweit von unter 3% auf 13% angestiegen. Und viele Eltern haben mittlerweile das Gefühl, dass ihre Kinder an einer Privatschule besser aufgehoben sind. In Hessen hat sich die Zahl der Schüler in privaten Grundschulen zeitweise sogar verdoppelt. Welche Folgen das haben kann, darüber berichtet Hanna Immich.
Für Mirko Muko war die Entscheidung klar. Er hat seine Tochter an einer privaten Grundschule in Frankfurt angemeldet. Der Grund? Die öffentliche Schule um die Ecke hat auf ihn keinen guten Eindruck gemacht.
Aus dem Bekanntenkreis haben wir relativ viele eher negative Informationen von der Schule erhalten. Viel Unterrichtsausfall, Lehrer, die den Unterricht schlecht vorbereitet haben.
Ein weiteres Argument für ihn, er wollte eine Schule, wo nicht das Prinzip Schreiben nach Gehör gelehrt wird. Das hat er bei seinem Sohn in Nordrhein-Westfalen erlebt und wollte es seiner Tochter ersparen.
Ich möchte, dass die von Anfang an richtig schreiben lernt, mit richtigen Buchstaben und richtig angestrichenen Fehlern. Und da haben wir einfach eine Schule gesucht, die das umsetzen kann. Und dass es eine Privatschule gewesen ist, das ist reiner Zufall. Es hätte auch eine ganz normale städtische Schule sein können, aber da ist die Auswahl einfach viel kleiner.
Zudem habe die Schule eine garantierte Nachmittagsbetreuung und seine Tochter kann auf der Schule bleiben bis zum Abitur und muss nicht beim Übergang in die 5. Klasse bangen, auf welche Schule sie kommt. In Frankfurt immer wieder ein Thema. Genau wie Mirko Muko setzen immer mehr Eltern auf Privatschulen. Die Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, Maike Wiedwald, warnt vor dieser Entwicklung.
Das betrifft nicht nur den Bereich der weiterführenden Schule, sondern zunehmend auch den Bereich der Grundschule. Als ein Beispiel, in Frankfurt gibt es mittlerweile eine deutliche Steigerung und wir haben 12% der Schulen, die als Privatschulen hier auch arbeiten. Und das erfüllt uns sehr mit Sorge.
Denn die Grundschule ist die einzige Schulform, auf die noch alle Kinder gemeinsam gehen. Unabhängig vom sozialen Status, dem Bildungshintergrund und dem Einkommen der Eltern. Wo sie sich kennenlernen und Vorbehalte abbauen. Der Trend zur Privatschule wirke aber genau dem entgegen, sagt Wiedwald.
Es gibt unzählige Untersuchungen darüber, dass an den Privatschulen eine ganz bestimmte Gruppe von Schülern und Schülerinnen zu finden ist. Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass die Eltern in der Regel ein hohes Einkommen haben, dass die Eltern einen relativ hohen Bildungshintergrund haben und gleichzeitig auch aus einer bestimmten aus einem bestimmten sozialen Status kommen. All das spricht aber dafür, dass sich die Segregation weiter ausprägt.
Sprich, die Kinder aus bestimmten Familien werden dem öffentlichen Schulsystem entzogen. Die Schere zwischen Bildungsgewinnern und Verlierern gehe dadurch weiter auseinander. Die Lehrergewerkschaft GEW fordert von der Politik, mehr in das öffentliche Schulsystem zu investieren, um es konkurrenzfähig zu halten. Letztlich sei aber auch an den Privatschulen nicht alles Gold, was glänzt, sagt Maike Wiedwald, zum Beispiel bei den Arbeitsbedingungen. Oft seien Lehrer dort nur befristet angestellt oder arbeiteten als Quereinsteiger. Zudem garantiere der Besuch Schülern noch lange nicht bessere Startchancen, bestätigt auch Mareike Kunter, Professorin für pädagogische Psychologie an der Goethe-Uni Frankfurt.
Wir wissen zum Beispiel aus der Hetty-Studie, dass der Faktor, ob Schulen Privatschulen sind oder nicht, relativ wenig mit der Leistungsentwicklung zu tun hat.
Noch sei die Zahl der Privatschulen so gering, dass sie nicht unser öffentliches Schulsystem gefährdeten. Die Bildungsforscherin plädiert auch deshalb für etwas mehr Gelassenheit.
Es herrscht viel Panik im Bildungssystem und ich glaube, es würden vielen Lehrkräften die Arbeit leichter gemacht, wenn die Eltern sich da ein bisschen mehr entspannen würden.
Immer mehr Eltern schicken ihre Kinder auf eine Privatschule. Das waren Infos von hr-Info-Reporterin Hanna Immich.
hr-Info, Hessen.
Regelmäßig gibt es beim Rhein-Main-Verkehrsverbund einen Fahrplanwechsel. Doch für den kommenden muss jetzt fleißig gebaut und gehämmert werden. Denn mit dem Wechsel am 15. Dezember bekommt Frankfurt eine neue S-Bahn-Station. Gateway Gardens heißt sie und befindet sich direkt am Flughafen. Unsere Reporterin Marie-Kathrin Fromm hat sich die Bauarbeiten für diese neue S-Bahn-Station angeschaut. Und mein Kollege Matthias Decher hat sie vor der Sendung gefragt, wie es denn vor Ort so aussieht.
Also das ist tatsächlich noch eine riesige Baustelle hier. Ich sehe überall Bauschutt, Erde, Bagger, die noch rollen. Also man kann sich kaum vorstellen, dass hier bald die S-Bahnen rollen sollen, ehrlich gesagt. Die Station liegt ja unterirdisch, auch die konnte ich mir eben mal ansehen. Und da wird auch noch ordentlich gebohrt und gehämmert. Die Schienen sind zwar schon da, die Oberleitungen hängen auch, aber sonst fehlt noch einiges. Signale zum Beispiel, Lautsprecher müssen noch angebracht werden, die Sitzbänke fehlen, Aufzüge, Rolltreppen gehen noch nicht und vieles mehr. Und da sind jetzt Arbeiter wirklich rund um die Uhr im Einsatz, ungefähr 200 Mann, damit das alles wirklich pünktlich fertig wird.
Wie sind denn da die Arbeiten bislang gelaufen?
Es ist schon alles im Plan gelaufen, aber die Bauarbeiten waren wirklich komplex. Denn man musste eben einen neuen Tunnel bauen, 2 Kilometer lang. Und da hat man sich ja unter der Autobahn durchgegraben für, unter dem Frankfurter Kreuz, wirklich aufwendig. Und dieser Tunnel wird den bisherigen Tunnel zum Flughafen dann auch ersetzen. Man arbeitet jetzt noch daran, diesen neuen Tunnel anzuschließen an den Regionalbahnhof. Und der ist deshalb im Moment eben auch noch gesperrt.
Und was ändert sich dann mit dieser neuen Station für die Leute, die die S-Bahn benutzen werden, für die Fahrgäste?
Davon haben natürlich vor allem die Leute was von, die hier arbeiten in Gateway Gardens. 19.000 sind es ja schon und es werden mehr. Also das wächst hier wirklich rasant, dieses Gebiet, das muss man sagen. Die können jetzt eben bequem hierher fahren. Aber das ist die eine Seite. Aber ansonsten werden jetzt alle S-Bahnen und Regionalzüge, die zum Flughafen fahren, in Zukunft hier durchfahren. Und dadurch wird die Fahrt länger dauern. Das heißt, Fahrgäste von Frankfurt, zum Beispiel in Richtung Mainz, die werden in Zukunft länger brauchen wegen dieser neuen Station, etwa 4 Minuten. Und da sind viele gerade nicht begeistert von.
Gateway Gardens ist trotzdem die wichtigste Neuerung zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember. Was ändert sich denn außerdem noch für die Fahrgäste?
Es wird tatsächlich auf vielen Linien mehr Fahrten geben, zum Beispiel zwischen Frankfurt und Darmstadt in Richtung Mannheim. Da werden deutlich mehr Züge fahren, aber auch zwischen Frankfurt und dem Rheingau zum Beispiel. Auch das Busangebot wird teilweise ausgeweitet in Hessen zwischen Wiesbaden und Limburg. Da werden mehr Expressbusse als bisher fahren. Die sind sehr gefragt und deshalb wird das Angebot eben noch ausgeweitet. Insgesamt wird es auch 45 Linienänderungen geben, also schon einiges.
Sagt hr-Info-Reporterin Marie-Kathrin Fromm über den Fahrplanwechsel beim RMV zum 15. Dezember. Dann wird es eine neue S-Bahn-Station in Frankfurt und viele zusätzliche Fahrten geben. Der öffentliche Nahverkehr soll ja attraktiver werden. Davon spricht auch immer wieder die Politik, damit mehr Menschen auf Bus und Bahn umsteigen, statt mit dem Auto zu fahren. Doch eine Haltestation überhaupt zu erreichen, ist für manche eine Herausforderung. In vielen Orten haben es Rollstuhlfahrer, Senioren und Eltern mit Kinderwagen besonders schwer, weil es immer noch keine Barrierefreiheit gibt. So auch in Helsa-Eschenstroth im Landkreis Kassel. Dort hat eine Unterführung lediglich Treppen. Deshalb müssen Rollstuhlfahrer eine 3-spurige Bundesstraße überqueren, um zur Straßenbahnhaltestelle zu gelangen.
Ein lebensgefährliches Unterfangen, wie unser Reporter Rainer Janke herausgefunden hat.
15.000 Autos und Lkw rollen jeden Tag auf der Bundesstraße an Helser-Eschenstrut vorbei. Der Ortskern liegt auf der einen Seite der Bundesstraße, die Haltestelle der Kasseler Straßenbahn auf der anderen Seite. Wer gut zu Fuß ist, kann eine Unterführung nutzen. Klaus Lehmann, der auf einen Elektroscooter angewiesen ist, nicht. Denn während auf der einen Seite der Unterführung eine Rampe in den Tunnel führt, gibt es auf der anderen Seite nur zwei Treppen und eine ganz steile Rampe.
Wichtiger wäre, dass man die Rampe so macht, dass sie also für Frauen oder Männer mit Kinderwagen oder mit Rollator älterer Herrschaften oder mit eben Rollstuhl oder mit irgendeiner anderen Gehilfe so macht, dass man hochkommen kann, also eine gewisse Schräge hat, die erträglich ist.
Für Lehmann ist hier Endstation und das schon seit 10 Jahren. So lange gibt es die Unterführung schon. Für Behinderte, Senioren mit Rollatoren oder Frauen mit Kinderwagen ist bisher nichts passiert. Was Lehmann ärgert, rund um die Unterführung ist viel Geld investiert worden. In buntes Graffiti für die kahlen Betonwände und in eine neue Schallschutzwand aus Metall.
Die kostet ja mindestens über 100.000 Euro. Es war eine Holzverkleidung da, die sah viel hübscher aus. Hat irgendeiner nun eine Metallverkleidung dahin haben wollen, warum weiß ich nicht. Aber das Geld hätte man viel lieber für die Ausgestaltung der Rampe für die Menschen verwenden können.
Wenn Lehmann nun mit seinem Rolli dennoch zur Straßenbahn will, dann muss er sich auf eine waghalsige Rallye einlassen. In den fließenden Verkehr einordnen, auf die Abbiegespur fahren und dann die Straße überqueren. Und Lkw und Autos donnern mit Tempo 70 um den Rollifahrer herum.
Sie sehen ja selbst, es ist ein großer Verkehr hier und wir haben jetzt keine Rush-Hour. Erschwerend kommt noch hinzu, dass in jeder Richtung eine Kurve ist. Das heißt, Sie sehen, wir können auch sehr begrenzt den Verkehr einsehen. Das heißt, wer hier rasend schnell fährt, den sehen Sie gar nicht.
Die zuständigen Behörden, allen voran Hessen Mobil, sehen übrigens keinen Anlass, am Status quo etwas zu ändern. Spätestens, wenn die nahe A44 fertig gebaut ist, sei eine Querung der Bundesstraße gefahrlos möglich, heißt es in einer Stellungnahme. Doch bis die Autobahn freigegeben wird, kann es noch Jahre dauern.
Fehlende Barrierefreiheit macht den Alltag für Rollstuhlfahrer und Senioren nicht nur schwerer, sondern kann sogar lebensgefährlich sein. HR-Info-Reporter Rainer Janke hat uns darüber informiert. Der Tatort ist der deutsche Kultkrimi schlechthin. Und auch aus Frankfurt kommen pro Jahr 2 Tatortfolgen. Im Mittelpunkt steht das Ermittlerteam Jannecke und Brix, die Schauspieler Margarita Broich und Wolfram Koch. In und um Frankfurt dreht der Hessische Rundfunk gerade eine neue Tatortfolge. HR-Info-Reporterin Masida Luca war für uns bei den Dreharbeiten dabei.
Lass uns doch hier setzen, dass wir Text durchgehen.
Wir machen eine Textprobe bitte am Tisch.
Regieanweisungen an die Schauspieler. Das Setting: ein großes Familienhaus in Kelkheim am Taunus. Innen Marmorböden und Kamin, draußen ein großer Garten. Laut Drehbuch wohnt hier eine US-amerikanische Familie. Die beiden Kommissare Anna Jannecke und Paul Briggs wollen herausfinden, wer einen 19-jährigen Jungen ermordet hat. Hat die amerikanische Familie womöglich was mit dem Mord zu tun? Wolfram Koch, der Hauptkommissar Briggs spielt, verrät bei einer Drehpause schon mal:
In einem normalen Alltag hier gibt es ein Paar, die Doppelagenten sind. Und das gab es wirklich historisch. Also 2010 hat man ein Paar entdeckt, die Doppelagenten waren. Das heißt, in dieser kleinen deutschen, etwas piefigen Welt passiert auf einmal, geht's in die ganze Welt.
Wie geht's zu dir? Margareta, da, gehst du hin?
Aber erstmal spielt die Geschichte an Orten in und rund um Frankfurt. An der alten Oper oder am ehemaligen Flughafengelände der US-Amerikaner in Eschborn. Gedreht wurde auch an verlassenen Fabrikhallen, sogenannte Lost Places. Margareta Bruch spielt die Frankfurter Ermittlerin Anna Jannecke. Sie selbst hat ein paar Jahre in Frankfurt gewohnt und ist trotzdem von der Stadt ab und zu überrascht.
Irgendwie ist es natürlich toll, wenn man die Stadt eigentlich schon ein bisschen kennt. Und über das Drehen lernt man sie natürlich nochmal ganz anders kennen. Man sieht Orte, die man sonst wahrscheinlich nie gesehen hätte. Campingplätze, Nachtbars, in die ich vielleicht alleine nie reingegangen wäre. Und dann, das ist natürlich toll, eine Stadt nochmal über so eine andere Ecke kennenzulernen.
Am Set wird viel gelacht. Das liegt auch an Regisseur Stanislav Mucha, der für seine humorvollen Dokumentationen bekannt ist. Zum Beispiel die Doku »Die Mitte Europas«. Bei diesem mittlerweile 12. Frankfurter Tatort will er dem Thema Mord auch mit Witz begegnen.
Da, wo die Sachen tragisch sind oder sagen wir so dramatisch, da ist auch Leichtigkeit und auch eine Dose von Humor auch gefragt.
Und ich denke, ich bin völlig in der Gaga.
Ob und wie diese Kombination gelingt, kann man Ende kommenden Jahres erfahren, wenn der Frankfurter Tatort im Ersten läuft. Die Zutaten Mord, Spionage und eine Affäre klingen aber schon sehr spannend. Und dazu kommt noch, das Familienhaus im Taunus, das als Kulisse dient, gehörte früher der Krimi-Autorin Nele Neuhaus. Das ist bestimmt alles andere als ein schlechtes Omen für einen erfolgreichen Tatort.
HR-Info-Reporterin Marcida Luca war bei den Dreharbeiten des neuen Frankfurter Tatorts dabei. Wenn Sie in oder rund um Frankfurt unterwegs sind, dann können auch Sie mit etwas Glück dem Tatort-Team über die Schulter schauen. Der Kultkrimi wird nämlich noch bis zum 1. Dezember in der Main-Metropole gedreht. Kult oder besser gesagt schon Tradition ist am Kasseler Staatstheater das Weihnachtsmärchen. Dieses Jahr wird Cinderella aufgeführt. Auch wenn Sie glauben, die Geschichte schon in- und auswendig zu kennen, bei dieser Inszenierung könnten Sie staunen, denn sie birgt so manche Überraschung. HR-Info-Reporter Jens Wellhöhner hat sich das Musical schon angesehen.
Eine Fee erscheint im weißen Gewand und fängt an zu erzählen die Geschichte von Cinderella, zu Deutsch Aschenputtel. Autor Charles Way aus Wales hat das Grimmsche Märchen vor 20 Jahren neu geschrieben. Cinderella ist hier die Tochter eines Uhrmachers. Ihre beiden Stiefschwestern machen ihr das Leben zur Hölle und verspotten sie ständig.
Cinderella, sing, 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 sing.
Cinderella-Darstellerin Sandra Selimowitsch gehört zu den Roma in Deutschland. Als Cinderella singt sie ein Lied auf Romanes. Fragende Blicke der Kinder, aber sie hören gebannt zu. Diese Inszenierung hält so manche Überraschung bereit. Dazu gehört auch der König, der Vater des schönen Prinzen. Ein fauler, tobender Wüterich, der seinen Sohn tyrannisiert.
Ah, hat irgendjemand diesen nichtsnutzigen Jungen gesehen?
Hm? Vater!
Ah, sag mal! Oh, was denn überhaupt?
Spazieren.
Beide sind in Nöten. Der einsame Prinz mit einem Vater, der kein nettes Wort für ihn hat, und die einsame Cinderella. Doch zum Glück gibt es die lustige, gute Fee, die sich in eine Taube verwandeln kann. Großes Gelächter im Zuschauerraum und die Kinder sind völlig aus dem Häuschen, als die Fee anfängt zu zaubern mit Puff und Feuerwerk auf der Bühne. Die Kinder hören zu und gehen mit bei den geheimnisvollen Zauberszenen und auch wenn die beiden schrillen Stiefschwestern von Cinderella so richtig Klamauk machen. Am Ende sind die Kinder hellauf begeistert. Es wird viel geboten für junge und auch ältere Zuschauer beim neuen Kasseler Weihnachtsmärchen. Dabei geht es um ein ernstes Thema, erklärt Regisseurin Martina von Boxen im HR-Interview.
Die Geschichte ist ja die, dass Cinderella wird quasi mit einer Patchwork-Familie konfrontiert. Und das ist ja gang und gäbe heute normal.
Wie gehen die Eltern damit um? Ein Thema dieser Inszenierung. Der König, Vater des Prinzen zum Beispiel, zieht sich völlig zurück.
Da ist es eben so, die Mutter ist auch gestorben. Er ist mit seinem Vater alleine und der Vater, der König, der kümmert sich nicht um sein Kind. Also nicht nur nicht um sein Kind, sondern er kümmert sich um gar nichts mehr. Aber es gibt ja auch Eltern, die aus welchen Gründen auch immer, das ist ja sehr, sehr vielfältig, die das nicht schaffen, sich wirklich um ihre Kinder zu kümmern. Und was macht das mit dem Kind? Was macht das mit den Eltern?
Dieses ernste Thema wird aber mit so viel Humor verpackt, dass die Kinder fröhlich bei der Sache bleiben. Die Premiere des Weihnachtsmärchens ist jedenfalls ein großer Erfolg für das Kasseler Staatstheater.
Am Kasseler Staatstheater läuft zurzeit das Weihnachtsmärchen Cinderella. Jens Wellhöhner hat die Inszenierung vorgestellt. Und das war die Sendung HR Info Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek.